Leadership-Sofa. Musik und Theologie im Gespräch. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Worship Sofa, in der wir euch unseren Podcast ein bisschen vorstellen möchten. Wir, das ist die wunderbare Susanne Hagen.
Und die fantastische Caroline Westhoff.
Und zu diesem Wir gehören auch unsere Arbeitgeber, nämlich das Theologische Seminar St. Krishona in Basel und ESB Netzwerk. ESB Netzwerk ist das Werk, in dem ich angestellt bin. Seine Wurzeln hat das Werk in der Chorarbeit, es ist ein Chorverband und wir sehen uns als Partner für Gemeindemusik, bieten Coachings an im Band- und Worship-Bereich, aber auch im Chorbereich. Und wir haben auch einen Notenshop mit tollen Chorarrangements.
Und das TSC ist das Theologische Seminar St. Krishona in Basel. Das ist eine theologische Ausbildungsstätte, die tatsächlich schon seit 1840 existiert. Und mittlerweile haben wir drei Studiengänge: kommunikative Theologie, Theologie und Pädagogik und Theologie und Musik. Und dieser Studiengang ist tatsächlich auch ja sozusagen der Ursprung, warum wir auch festgestellt haben, ja, wir möchten einen Podcast machen zum Thema Theologie, Musik und mit verschiedenen Menschen ins Gespräch gehen, uns über spannende Themen unterhalten.
Jetzt erklär mir mal, Susi, was hast du mit dem TSC zu tun? Also ich weiß das natürlich, aber unsere Hörer wissen das noch nicht.
Ja, diesen Studiengang, den leite ich seit 2016. Wir haben in einem Team von Theologen und Musikern uns vor jetzt ja eigentlich über 10 Jahren zusammengesetzt und überlegt, dass diese beiden Bereiche durchaus zusammengehören, in der praktischen Theologie auch durchaus zusammengehören, das heißt im Gemeindealltag eine große Rolle spielen, weil Gemeinde singt, weil Gemeinde auch damals schon zunehmend Bands hatte und viele in Musik investiert haben, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was ist eigentlich zeitgemäße Anforderungen, wie können wir diese beiden Bereiche fruchtbar zusammenbringen und junge Menschen, die sich theologisch ausbilden lassen wollen, auch musikalisch befähigen für Gemeindearbeit und darüber hinaus ist. Musik hat auch immer eine Strahlkraft über Gemeinde hinaus, in die Gesellschaft hinein. Und da wir für uns nicht einfach nur Theologie betreiben wollen, sondern kommunikative Theologie, also Theologie, die sprachfähig ist, auch in die Gesellschaft hinein, war dann Musik sehr naheliegend und auch sehr in der DNA von dem theologischen Seminar St. Krishona, weil schon von Anbeginn an, also auch im 19. Jahrhundert, hat Musik hier eine ganz, ganz große Rolle gespielt und war auch immer sehr lebendig. Also es ging auch immer um Spiritualität, um Lieder singen.
Dora Rappert war, glaube ich, auch, die hat ja auch Lieder geschrieben, war hier.
Ja, also man sagt es im frommen Jargon, es war sehr erwecklich, auch durch die Musik eigentlich, durch die Jahrzehnte hindurch. Und das haben wir dann 2016 tatsächlich neu zum Leben gebracht und haben unser Studio wieder aktualisiert, haben Instrumente, also es gab 1840 gab es hier Harmonium, mittlerweile gibt es hier viele
Schlagzeuge,
modernes Instrumentarium, sozusagen hipsten Werkzeuge.
Um Musik aber zu auch Streicher und
aber Laser, auch, ja, wir haben tatsächlich die ganze Bandbreite. Wir machen auch gerade mit dem Chor immer wieder klassische Chorliteratur. Also wir fangen tatsächlich bei Bach an oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher, Schütz. Und wir hören bei ganz modernem Lobpreis und ganz moderner Musik auf. Und diese ganze Palette können wir hier abdecken. Und ich glaube, unser Campus strahlt es auch aus. Wir verbinden Altes mit Neuem. Wir haben sehr alte Gebäude. Wir haben eine eigene Kirche hier oben. Wir haben eine ganz wunderbare Halle, die Eben-Eser-Halle, über die sprechen wir gleich auch noch. Ja. Und das haben wir in diesem Studiengang zum Leben gebracht. Ich selber bin Musikerin, studierte Musikerin.
Genau, du bist klassische Musikerin eigentlich, ne? Also das, genau. Du hast eigentlich klassisches Klavier erst studiert, glaube ich, und ja, dann 6 Jahre, oder?
7, ja.
7 und dann nochmal klassisch Gesang, auch nochmal 6 Jahre?
6,5, glaube ich.
Okay. Also damals, ich ziehe den Hut vor dir, Susi.
Danke, das war bevor vor dieser großen Bildungsreform in Deutschland. Also ich habe an der Musikhochschule, da hat man sowieso noch länger studiert. Okay. Diplomstudiengänge hieß es damals, für alle, die nicht Dinosaurier sind. ja, das hat sich so ergeben. Ich bin mit Klavieren groß geworden, das ist in meinem Elternhaus war das sehr präsent und kam am Klavier nicht vorbei, habe mich mit dem Kopf daran gestoßen, ehe ich auf die Tasten schauen konnte.
Dein Papa verkauft Klaviere, oder?
Und stimmt und so weiter. Ja. Und ich habe dann sehr früh Klavierspielen gelernt und daraus wurde ein Studium. Und Singen kam durch die Gemeinde und auch durchs Elternhaus. Klar, christliches Elternhaus, wir haben viel gesungen. Und daraus hat sich später noch ein Gesangsstudium entwickelt. Und das beides war eine klassische Ausbildung. Ja. Das bereue ich nicht. Auch diese Kombination von beidem ist eine ganz fantastische Kombination für mich. Und daraus habe ich einen Beruf gemacht und eine Leidenschaft bis heute. Und 2016 habe ich dann die Leitung von dem Studiengang übernommen und bin sehr inspiriert worden von meinen theologischen Kolleginnen und Kollegen und freue mich bis heute an dieser Arbeit.
Ja, da durfte ich auch kommen, 2016. Also genau. Ich gehörte zum allerersten Studiengang. Das war Richtig. Eine sehr besondere Zeit.
Ja.
Aber mich würde noch interessieren, warum liebst du klassische Musik? Vielleicht so in einem Satz?
Also klassische Musik, dafür braucht man echt Technik. Also das ist eine schwierige Musik. Man entscheidet man nicht von heute auf morgen, ob man klassische Musikerin wird. Man muss viele, viele Stunden sich in der Kammer einschließen und man pflegt fast eine Beziehung zu seinem Instrument, würde ich sagen. Ich würde alles hergeben, nur nicht meinen Flügel. Und das liebe ich, dass es schwierig ist, dass es eine ganz intensive, fast eine unpopuläre Hingabe an diese Fähigkeit braucht, um das zu professionalisieren. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und heute übe ich nicht mehr ganz so viel, weil ich auch andere Aufgaben habe. Aber ich liebe es immer noch, einfach mich an einen schönen Flügel zu setzen und zu schauen, was spricht der mit mir? Wie ist das Holz? Wie ist der Klang? Wie sind die Filze? Was kommt aus diesem Instrument raus? Was kann man an Musik, an Tönen zaubern? Das liebe ich speziell an klassischer Musik.
Was liebst du an Popmusik?
An Popmusik liebe ich die Freiheit. Also ich glaube, der größte Unterschied ist, Klassiker spielen einfach mit Noten und Abnoten. Und das ist auch ein ganz großer Konflikt, übrigens in Gemeinden auch.
Ja.
Dass, wer so geprägt ist, kann sich nicht vorstellen, dass man am Beamer einfach ein Textlied und man soll dann ein Lied können.
Ohne Noten,
Ohne Noten, das kann ich sehr gut nachvollziehen als klassische Musikerin. Und trotzdem habe ich von klein auf auch immer Popmusik gemacht und auch sehr viel Jazz und war damit auch unterwegs, also auch mit anderen professionellen Jazzmusikern. Und ich liebe diese Freiheit, auswendig zu spielen. Auch Groove ist eine ganz grundsätzlich andere Geschichte in der Popmusik. Über Groove Musik zu erfassen, über mehr Bewegung, über Freiheit, über Improvisation.
Ja.
Und da sind viele klassische Musiker oft sehr eingeschränkt.
Mhm.
Und ich liebe es, in diesen beiden Welten zu spielen.
Mhm.
Ich kann mich da auch nicht entscheiden.
Ja.
Ich glaube, es braucht beides.
Ja.
Es braucht nicht die Trennung, es braucht eine Verbindung.
Mhm. Trennung ist ein gutes Stichwort. Trennst du zwischen geistlicher und nicht geistlicher Musik?
Das ist ganz einfach beantwortet, nein. Ich trenne das nicht mehr. Ich trenne nicht zwischen Musik, die in Kirchenräumen stattfindet und Musik, die nicht in Kirchenräumen stattfindet. Für mich ist mittlerweile, und das war fast ein Befreiungsweg, bei der klassischen Musik geht es sehr viel um Leistung, um Exzellenz, um Wettbewerb, um der Beste sein oder die Beste sein. Also auch sich selbst gegenüber, gar nicht mal, wenn jemand anders gegen einen spielt, sondern sich selbst gegenüber, keine Fehler machen, Perfektion, das Unerreichbare erreichen. Und in der geistlichen Musik habe ich gelernt, dass Musik ein Geschenk ist von Gott, dass es darum geht, ihm damit die Ehre zu geben. Das ist, was Lobpreis ist im Kern. Und Musik ist ein ganz tolles Medium dafür. Ich glaube, dass Gott Musik liebt. Und das sehe ich an ganz vielen Stellen. Und ich habe eine ganz große Freude entwickelt, als ich gemerkt habe, wenn ich als Musikerin, egal auf welche Bühne ich gehe, wenn ich mit der Haltung gehe, ich schenke das Menschen, weil Menschen berührt werden können, weil Menschen auf welche Art auch immer Heilung erleben können, seelische Heilung manchmal auch, und Menschen einfach erfreut werden und weil Gott erfreut wird und weil ich es Gott zurückgeben darf, weil es was Kreatives ist und er uns kreativ geschaffen hat. Das ist für mich, was Lobpreis ist. Und ob das in einer Kirche passiert am Sonntagmorgen, ob das einfach in einer Begegnung mit Menschen passiert, ob das ganz andere Musik ist, die vielleicht gar keine Texte hat, überhaupt keine Texte hat, also Instrumentalmusik, die ich sehr viel mache, oder ob es Texte hat, die auch um andere Dinge gehen. Musik ist grundsätzlich ein Geschenk und für mich ist die lobpreisende Haltung oder anbetende Haltung eine ganz große Befreiung gewesen als Musikerin, zu sagen, ich darf das unabhängig von Perfektion, darf ich mich selbst beschenken und andere Menschen damit beschenken und Gott etwas zurückgeben an Dankbarkeit und Freude. Das ist für mich die Haltung. Und das ist, ich trenne nicht in geistliche und nicht geistliche Musik.
Warum glaubst du, dass es wichtig ist, dass wir Lieder haben, die wir in Kirche und Gemeinde zusammen singen?
Das ist eine ganz große Frage. Ich glaube, der Gemeindegesang ist ja stark verwurzelt in der christlichen Tradition. Das gehört zusammen. Und das Lied, das Gemeindelied, ist der Moment, wo die Gemeinde aufsteht und gemeinsam etwas ausspricht, aussingt. Und das ist ein ganz besonderer Moment. Normalerweise kommen wir in den Gottesdienst, wir hören zu und wir nicken innerlich oder wir stimmen innerlich nicht zu. Aber wenn wir ein Lied singen, dann stehen wir sozusagen in Gemeinschaft und in Einheit auf und verkündigen selbst etwas. Wir verkündigen nach innen und nach außen eine Glaubenswahrheit. Wir antworten auf ein gottesdienstliches Geschehen. Wir singen einander eine Ermutigung zu, je nach Lied. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment und was ganz Unverzichtbares. Und es hat uns die Corona-Zeit auch gezeigt, dass es gerade Kirche sensibel trifft. Und ich glaube, die Kirche darf nicht aufhören zu singen und die Kirche darf nicht aufhören aufzustehen und Gott zu ehren durch mit Liedern, und weil es ist ein Gemeinschaftsaspekt auch. Also es geht wirklich um den Gemeindekorpus, also um den Klangkörper Gemeinde. Ja. Das ist für mich essentiell, wenn es um Kirche geht.
Und gibt es auch Dinge, die dich in unserer gegenwärtigen Kirchenmusik, Worship-Musik stören, an denen du aneckst und sagst, ah, ich hätte den Wunsch, Dinge weiterzuentwickeln oder neue Wege zu finden?
Ja, das gibt es. Ich mag es grundsätzlich nicht, wenn kopiert wird. Also wenn wir sagen, wir sehen etwas und soziale Medien sind unsere Vorlage und wir kopieren das für unsere Gemeinde. Das muss so aussehen, das muss so klingen, das muss alles abgedunkelt sein, das muss wie sozusagen ein Konzertsetting. Da sind Menschen sehr prominent auf der Bühne. Das ist ein gewisser Stil einfach, der vermittelt wird, von dem wir alle beeinflussen sind. Und nicht, dass das schlecht ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Und soziale Medien haben auch die Lobpreisszene, christliche Musikszene enorm nach vorne gemacht und das hat uns gut getan. Aber ich mag es nicht, wenn vor allem kleine Gemeinden dann sagen, wir müssen das erreichen, wir müssen so aussehen, wir müssen so klingen, wenn kopiert wird. Ich glaube, wir dürfen uns fragen, was ist die Kirchenmusik für unsere Kirche, für unsere Gemeinde, was ist unser Klang, was ist das, was wir können, wo können wir uns weiterentwickeln, was ist das Original, also was ist das Original für uns, was ist das, was wir an Gaben haben und entfalten und wie können wir das qualitativ weiterbringen in jeder Hinsicht, also auch theologisch, auch inhaltlich, auch sprachlich, auch vom Klang her, von dem ganzen Verständnis für das, was wir tun. Aber wenn es quasi einfach nur noch ein Stil ist, der sozusagen sich überall breit macht, und das war ein bisschen die Gefahr in den letzten Jahren, würde ich sagen, dann glaube ich, haben wir was verloren. Es gibt auch da einen großen Reichtum. Und Musik hat in sich einen großen Reichtum. Und nicht, dass wir alles abdecken müssten, aber wir dürfen uns fragen, was ist eigentlich für uns das Richtige?
Jetzt bist du ja auch eine ganz tolle Chorleiterin, das habe ich auch selbst erlebt. Und du unterrichtest Gesang, das habe ich auch selbst erlebt. Also du hast noch mich unterrichtet während dem Studium.
Das hat großen Spaß gemacht.
Danke. Stimmen zum Klingen zu bringen, Klangkörper, Mensch, das ist so etwas, was in deinem Leben einen ganz besonderen Platz einnimmt, würde ich so sagen, aus der Außenperspektive. Warum ist das für dich so? Warum begeistert dich Singen? Warum begeistern dich Stimmen? Also ich erlebe dich auch immer wieder so, dass du, wenn du irgendjemanden singen hörst, oh, tolle Stimme und oh, das hat die Klangfarben oder oh, das hat Soul oder, also das scheint dich irgendwie zu begeistern. Und
ja, Stimme ist ganz nah am Menschen dran. Stimme ist Identität direkt. Stimme ist, das ist auch, glaube ich, etwas, was ich öfter zitiere, einfach so individuell wie ein Fingerabdruck. Deine Stimme, Caro, gibt es nur einmal. Und so gibt es jede Stimme nur einmal. Und es fasziniert mich am Gesangsunterrichten, dass man es wirklich mit etwas sehr Individuellem zu tun hat. Es fasziniert mich, mit einer Studentin wie dir auf die Reise zu gehen, was ist eigentlich in deiner Stimme veranlagt, wie ist die anatomisch, physiologisch, was ist das Potenzial, was ist das Repertoire, das zu dir passt. Ich sag's jetzt mal fromm, was hat der Herr dir gegeben sozusagen, was ist das Geschenk, das du hast durch deine Stimme, und das zum Klingen zu bringen. Das noch größer fasziniert es mich, wenn Menschen miteinander singen, weil ich dann merke, da entsteht nochmal ein Klangraum, ein Klangkörper, Möglichkeiten, die ein Einzelner oder die wenige nicht haben, und das zusammenzubringen und mit Klang zu arbeiten durch Stimme, das ist so das unmittelbarste Musizieren. Finde ich ein ganz faszinierendes Instrument. Das unterrichte ich sehr gerne. Und ich habe ja den direkten Vergleich. Ich habe ja auch Klavier lange studiert und unterrichte das auch immer noch ein bisschen. Aber das ist einfach sehr viel mehr davon abhängig, ob Menschen geübt haben und ihre Töne beherrschen. Und wenn sie nicht geübt haben, ist das Unterrichten dann eher nicht ganz so spannend, sage ich jetzt mal. Aber die Stimme ist für mich ein ganz großes Faszinosum, weil das hat mit der Seele eines Menschen zu tun. Im Hebräischen sagen wir ja auch Kehle, ist Nefesh und Seele, das ist ein Wort. Wir sind ganz nah am Menschen dran, an seinem Inneren, an Inhalten, an Emotionen, an Entfaltung. Das ist für mich fast ein geistliches Prinzip, dass Menschen zum Blühen kommen, sich entfalten können. Und es äußert sich eben auch durch Stimme. Deswegen mache ich das wahnsinnig gerne.
Ja, ich erinnere mich, dass es Stunden gab, in denen manche Töne einfach nicht raus wollten.
Genau.
Weil der Körper nicht wollte, weil man sich irgendwie emotional nicht zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt war.
Aber es ist ja nicht bei dem geblieben, ne, Caro? Du bist ja eine ganz, ganz tolle...
Ich bin ja auch keine Studentin mehr. Obwohl, ich denke, ich würde es gerne nochmal studieren.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge.
Tja, danke, das war schön, was du erzählt hast. Fand ich sehr inspirierend.
Über mich gesprochen, aber wenn wir jetzt schon bei deiner Stimme sind, dann möchten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch sicher auch ein bisschen was über dich erfahren, liebe Caroline. Du hast, das klang schon an, dich damals entschieden, als der Studiengang wirklich brandneu war und noch nicht erprobt, hast du dich auf das Abenteuer eingelassen. Warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden, Theologie und Musik?
Ich wollte eigentlich gar nicht Theologie und Musik studieren. Ich kam ans TSC, um mir das anzugucken, zu so einem Schnupperwochenende. Und dann haben sie damals, ja, am Ende so noch erwähnt, ach ja, wir planen übrigens auch einen neuen Studiengang Theologie und Musik. Und ich fand alle Studiengänge toll. Ich hätte gleich alles studieren können. Ich kann mich auch für vieles begeistern. Und dann hat mich das aber irgendwie beschäftigt, weil ich seit Kindheit an eigentlich super gerne gesungen habe und das für mich auch so war lange, dass wirklich Musik für mich ein ganz wichtiger Glaubenszugang war, ein ganz wesentlicher auch, das Singen in Gemeinde. Und auch, weil ich in der Gemeinde oft ein positives Feedback bekommen habe. Also wenn ich mitgesungen habe, dass dann Leute gesagt haben, wir freuen uns, dass du mitsingst. Und das war irgendwie schön und dann habe ich mit den Leuten drüber geredet, drüber gebetet und habe es dann gewagt, ich musste eine Aufnahmeprüfung machen. Ich hatte auch vorher nie Gesangsunterricht. Und habe dann extra für diese Aufnahmeprüfung irgendwie 3 Monate Unterricht genommen, um das irgendwie zu schaffen. Das war schon sehr aufregend.
Ich kann mich daran noch gut erinnern. Es war überhaupt sehr spannend. Im ersten Jahrgang, diese ganze erste Klasse, das war natürlich ganz besondere Zeiten für uns alle, glaube ich.
Ja.
Und ich kann mich an unsere erste Begegnung sehr gut erinnern.
Ja?
Ja. Ich weiß auch noch, du warst in Schneiderausbildung?
Ja, ich bin Schneidermeisterin.
Genau,
Schneidermeisterin. Ich habe noch was anderes gelernt vorher.
Ja. Siehst du, ich habe mir das alles gemerkt.
Sehr gut.
Ja, hier auf dem Worship-Sofa geht es ja auch um Worship-Musik. Wie hat sich dein Zugang zu Worship-Musik durch den Studiengang verändert?
In vielerlei Hinsicht, würde ich sagen. Also vorher, ich glaube, also ich habe das geliebt und ich kenne auch verschiedene Musiktraditionen, würde ich sagen. Ich bin in einer evangelischen Kirche aufgewachsen, kenne auch Liturgie und liturgische Gesänge. Und mag das auch, also habe da auch meine Freude an vielen, auch an vielen alten Liedern, kenne aber auch landeskirchliche Gemeinschaften und habe auch eine Phase gehabt, in der ich in einem charismatischen Hauskreis war, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe und auch vieles, gerade auch die Musik, eine wichtige Rolle spielt und mir das nochmal ganz nah ging und mich auch weitergebracht hat und nochmal ein tieferer Zugang und nochmal ein anderer Zugang zu Glaubensleben oder Spiritualität mir ermöglicht hat. Und im Studium wurde das aber dann nochmal natürlich um einiges geweitet, also die ganze theologische Reflexion, in der man sich dann auch fragt, wenn ich das jetzt konsequent zu Ende denke, diese Theorie, die dahinter steht, macht das dann am Ende auch noch Sinn? Wie krisenfest ist Musik, wenn ich sie auf etwas reduziere oder Texte? Also dieses ganze kognitive Reflektieren fand ich total spannend. Aber auch, also in vielfacher Hinsicht auch emotional und leitend, ich erinnere mich ganz deutlich an ein Erlebnis, was mich auch bis heute prägt in meinem Arbeiten in der Gemeinde. Wir mussten einen Gottesdienst gestalten, der reflektiert wurde und in dem wir Feedback dazu bekommen haben. Und wir hatten am Anfang des Gottesdienstes ein Lied und nach dem Lied hatten wir einfach Moderation geplant. Und dann war das aber so, dass alle dieses Lied gut kannten und es war ein total emotionaler Moment. Und die Stimmung war wirklich sehr anrührend. Damit haben wir nicht gerechnet. Und dann haben wir halt einfach weitergemacht, ja, weil wir hatten ja geplant, dass wir uns dann hinsetzen und dann der Moderator kommt. Also haben wir uns dann hingesetzt und der Moderator kam. Und im Nachhinein kam dann das Feedback, das war nicht gut, dass wir das gemacht haben, sondern wir hätten diese Stimmung, die wir wahrgenommen haben. Ich denke, das kennt jeder, dem das schon mal widerfahren ist, dass man so einen Moment hat, wo man denkt, eigentlich müsste es jetzt noch was geben. Und dann macht man es doch nicht. Und der Dozent meinte dann zu uns, es wäre gut gewesen, an dieser Stelle zum Beispiel zu beten und durch ein Gebet diese Stimmung aufzufangen und weiterzugehen. Und das sind so Erlebnisse, die dann nachhaltig prägen.
Ja, du hast auch gerade erwähnt, Texte, dein Verhältnis zu Texten, zu Sprache hat sich verändert durch das Studium. Du bist ja selber auch Songwriterin. Ich war natürlich dabei. Ich habe das auch wahrgenommen und erlebt, wie auch dein eigenes Texten sich verändert hat. Ist es so? Gehst du heute anders mit Sprache und mit Texten und mit speziell auch mit Worship-Texten um?
Sehr, ja. Also ich habe das Liedertexten, ich habe eigentlich mit Wörtern und Texten hatte ich eher ein schwieriges Verhältnis, weil ich auch Legasthenie habe, was ich heute kaum noch merke, aber es hat mich immer schon sehr geprägt.
Ja.
Das war auch ein Angstpunkt vor Theologie mit dem vielen Lesen. Aber dann im Studium durfte ich auch echt so eine Liebe dazu entdecken, auch zum Songwriting. Und habe gemerkt, dass man da ganz viel auch Kunst mitmachen kann. und Sprache Welten auch eröffnen kann, die nicht nur kognitiv sind, sondern emotional. Ich glaube, am Anfang habe ich sehr viel analytisch geschrieben oder vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen verkopft. Mhm. Und im Moment merke ich, ich bin auf so einer Reise, in der ich lieber Bilder zeichnen möchte, die einen emotional in eine Welt führen, die einem, ohne dass man da viel erklären müsste, sofort Dinge eröffnen. Finde ich spannend. Ich bin da natürlich auch noch nicht am Ende und ich glaube, es ist auch gut, dass man da nie am Ende sein wird.
Ja, das ist auch ein Punkt, den wir ja auch mit unseren Gästen in diesem Podcast aufgreifen werden. Wie entstehen eigentlich poetische Texte? Sind Bilder vielleicht ähnlich wie Jesus ja auch Gleichnisse erzählt hat und nicht einfach Dogmen verkündet hat? Ist es nicht vielleicht was, wo Menschen unserer Zeit auch außerhalb von Kirche vielleicht sehr viel schneller andocken können? Das wird sicher auch Thema werden. Es gibt einige Videos von dir, auch in der Zeit von deinem Studium hier im Internet, zum Beispiel das Lied Wir gehören dazu. Das ist also ein Text, den man sich mal näher zu Gemüte führen darf, der sehr tief geht, der um auch das Schwache in Gemeinschaft geht und in dem du Themen verarbeitet hast, wie ist es, wenn wir an unsere Grenzen kommen und wie trägt auch Gemeinschaft. Kann man sehr empfehlen, das findet ihr zum Beispiel.
Danke.
Das ist ein Produkt auch des Studiengangs, die eben ESA-Sessions, das sind Musikproduktionsvideos, wo wir versuchen, eben Songs von unseren Studierenden abzubilden, zu produzieren.
Aber auch die ganz tollen Chorlieder.
Das stimmt,
ja. Der Chor hat mittlerweile auch einige Songs aufgenommen, die auch ganz berührend sind und ich vermisse diesen Chor immer noch. Also es ist einfach, war eine tolle Zeit, ja.
Das ist aus der Corona-Zeit entstanden, als wir keine Konzerte mehr geben konnten, haben Studenten die Initiative ergriffen und gesagt, wir würden gerne Videos machen. Und die sind dann tatsächlich sehr gut gelandet im Netz. Und seither ist es
Standard.
Wir haben auch nach Corona dann, jetzt sind wir wieder gerade kurz vor der Produktion eines neuen Videos. Caro, noch zu deiner Arbeit. Du bist mittlerweile Pastorin, Hauptpastorin in einer Gemeinde. Und da spielt Musik tatsächlich auch noch eine Rolle. Also du bist Pastorin, du predigst, Theologie ist ganz wichtig. Du machst wirklich gemeindeleitende Arbeit. Welche Rolle spielt die Musik in dieser Arbeit?
Das war ganz schön bei unserer Stelle. Das war eigentlich jetzt ausgeschrieben als eine Pastorenstelle. Ich sage unsere Stelle, weil das ist eine Stelle, die ich mit meinem Mann zusammen teile. Aber es war toll, weil die haben sich darauf eingelassen, dass wir die Stelle so gestalten, dass wir auch Musik machen dürfen. Und wir predigen zum Beispiel weniger und dürfen dafür Bandarbeit machen oder haben ein kleines Vokalensemble. Und das ist ein ganz toller Rahmen, auch in dem ich selber lernen darf. Also es ist eine kleine Gemeinde und ich darf auch meine Fehler machen und lernen. Ich habe vorher noch nie einen Chor oder ein Vokalensemble geleitet. Und da so reinzuwachsen und mit den Leuten zu wachsen, das macht total Spaß. Und die werden auch immer besser. Es ist schön, das zu hören.
Ja, das heißt, du verbindest tatsächlich beide Disziplinen auch in deiner täglichen Arbeit.
Und ich bin ja noch angestellt beim ESB, das haben wir eben auch schon erwähnt. Und da mache ich eben Coaching-Arbeit im Band-Coaching-Bereich, vor allem für die Stimme. Und ich darf diesen wunderbaren Podcast machen mit dir, Susi.
Und dein Mann Hendrik bietet auch Kurse an?
Genau, er ist so ein Instrumentalist, dem man ein Instrument gibt, Schlagzeuger. Ja, aber er spielt natürlich auch einiges mehr. Aber ist vor allem Schlagzeuger und er macht Bandcoaching-Sache im Bereich Instrumente. Und wir haben noch einen Kollegen, der für die Chorarbeit angestellt ist.
Ja. Wir werden in diesem Podcast mit vielen inspirierenden Gästen ins Gespräch gehen über Musik und Theologie und die Verbindung dieser beiden Disziplinen, nennen wir es. Das sind ja wirklich Disziplinen. Warum lohnt es sich, über Musikmachen in Kirche und Gemeinde zu reflektieren? Was gibt es darüber noch zu sagen?
Ich denke, du hast eben schon auch sehr viel, finde ich, angesprochen. Oder da konnte man, glaube ich, auch vieles schon rausziehen. Ich glaube, dass Musik wirklich ein machtvolles Instrument ist, was aber auch ein Geheimnis ist und bleiben soll, was wir nicht nur als Mittel zum Zweck nutzen, was aber auch uns ermöglicht, unseren Glauben wirklich ganzheitlich auszudrücken, mit der Seele, aber auch mit dem Körper. Musik ist ja auch körperlich. Ich höre sie ja nicht nur, ich spüre sie auch, Rhythmus und so weiter. Und ich glaube, es macht Sinn, da tiefer zu graben, die Geheimnisse zu entdecken und auch den Menschen zu dienen. Und ich denke auch, dass, wie du das schon gesagt hast, Qualität und Üben da kein Feind ist. Ich erlebe das manchmal, dass es so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird, so die Herzenshaltung und die Qualität. Und ich finde es ganz schwierig, weil ich glaube, es funktioniert eigentlich auf den Ebenen nicht. Ich glaube, man kann das nicht so einfach trennen. Wenn ich besser werde, macht es zum einen mir viel mehr Spaß. Also ich habe einfach mehr Freude, wenn ich das ausdrücken kann, was ich fühle. Und ich kann Menschen ganz anders dienen und mitnehmen, wenn ich das ausdrücken kann, was ich gerade im Raum wahrnehme oder was ich irgendwie innerlich höre. Und ich glaube, dass Qualität nicht unser Feind ist, sondern unser Freund. Ich meine nicht Perfektionismus, sondern wirklich ein Bewusstsein dafür, dass ich anderen diene und dass ich mir Freude damit mache und dass ich da dranbleibe und übe. Das gehört ja auch zur Reflexion dabei, über Dinge zu lernen, weiter dran zu bleiben.
Kann die wissenschaftliche Disziplin Theologie dabei helfen? Ist es wichtig, dass, also wir haben in vielen Gemeinden, gibt es tatsächlich auch sehr gute Musiker, die eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Was gibt das Reflektieren und das Wissen um Theologie dir noch zusätzlich?
Ich denke, wie ich das auch im Studium erlebt habe, man hat einen reichen Schatz an Wissenschaft, Menschen, die schon über 1000 Jahre Dinge reflektiert haben, sich Fragen gestellt haben, vielleicht auch Grenzen aufgezeigt haben oder einem neue Horizonte eröffnen. Da ist auch ein Glaubensschatz, auch ein Schatz an Erfahrung, an Glaubenserfahrung, die wir vielleicht nie machen, weil wir in einer wirklich sicheren Welt, zumindest im Vergleich zu anderen Welten oder Lebenssituationen aufwachsen, die wir nie machen. Also ein Paul Gerhardt, der irgendwie so viele Kinder verloren hat, seine Frau früh verloren hat. Das sind existenzielle Erfahrungen und den Glauben, der daraus gewachsen ist, den werde ich vielleicht nie, vielleicht auch hoffentlich nie, oder diese Erfahrung werde ich hoffentlich nicht machen, aber ich kann viel aus dem ziehen, was er erlebt hat, was er weitergegeben hat, wie er Dinge verarbeitet hat. Die Theologie auch, die hat ja verschiedene Perspektiven, die sie einnimmt. Du hast auf der einen Seite die systematische Theologie, die Dinge wirklich bis zum Ende denkt und sich fragt, macht das Sinn, wenn ich diese These aufstelle? Und was bedeutet das für die, vielleicht die Schwachen in unserer Gesellschaft? Du hast aber auch die Liturgie, also die Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt, wie gestalte ich einen Weg? Wie bringe ich Menschen emotional von einem Punkt zum anderen? Wie bringe ich sie dazu, Dinge zu verstehen, anzunehmen? Was auch eine Kunst ist für sich. Und aus diesem Blickwinkel kann auch die Musik viel lernen. Und dann gibt es aber auch die seelsorgerliche Dimension in der praktischen Theologie, wo es um die Fragen geht, was macht das mit meiner Seele? Und das ist sehr relevant für Musik, die ja die Seele ganz intuitiv anspricht.
Dann könnte man noch ergänzen, der verkündigende Aspekt, ja, singen wir eigentlich nach außen hin? Was steckt an Theologie in unseren Texten? Ja. Und so weiter. Wie viel? Es hat auch manchmal einen bildenden Aspekt, einen pädagogischen Aspekt. Ja. Wie erziehen wir unsere
Gemeinde? Ja, in Kirche wird Menschen, man sagt ja oft, dass Leute aus Kirchen oder Gemeinden super singen, weil sie das einfach seit Kindern auf, gibt es eine Kultur des Singens und des Musizierens.
Ja, ja.
Das ist auch ein Schatz.
Ja, aber auch eben eine theologische Ausrichtung sozusagen, die textlich rübergebracht wird. Also es steckt so viel von den kirchlichen Grundvollzügen eigentlich auch in Musikarbeit, kann man sagen. Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch die Empirica-Studie, die vor einigen Jahren dann herauskam von Tobias Feix und Tobias Künkler, Generation Lobpreis, die ja das Ergebnis hatte, dass in der jungen Generation, jungen erwachsenen Generation, der Lobpreis der Glaubenszugang Nummer 1 ist. Also an ganz oberster Stelle
Mit Abstand, ja.
Mit Abstand.
Zu Bibellesen, zu beten.
Zur Predigt.
Ja.
Und zu diesem Zeitpunkt waren wir mit dem Studiengang schon am Start und es hat wie auch nochmal Rückenwind gegeben, zu sagen, ja, es lohnt sich zu investieren in diesem Bereich. Es lohnt sich zu bilden, auszubilden und gute Pastorinnen und Pastoren hervorzubringen, die auf theologischer Seite reflektiert sind, die über den Tellerrand, also über die Kultur ihrer eigenen Gemeinde, ihrer eigenen Erlebniswelt hinausgeblickt haben und wiederum in Gemeinden gehen und prägen, wiederum mit Menschen arbeiten und da prägen. Das ist auch Thema für uns in diesem Podcast, wirklich Musik als Gabe Gottes zu sehen und als eine Möglichkeit, Gemeinde zu bauen und in diesem Bereich zu arbeiten oder zu wirken. Ja, wir wollen in diesem Podcast Musik und Theologie miteinander ins Gespräch bringen und Fragen nachgehen, was hilft uns zum Beispiel beim musikalischen Beten oder was stört uns?
Wir wollen auch fragen, wie dienen wir den heilsamen und lebendig machenden Klängen des Evangeliums?
Und wie du gerade eben auch schon angesprochen hast, wie kann Theologie unseren Horizont erweitern?
Wo kann Musik unser Worte finden, an und über Gott bereichern?
Und ein ganz besonderes Herzensanliegen für mich ist wirklich, dass Kirche auch ein Raum ist für Kunstschaffende, dass Kirche Räume eröffnet, wieder neu eröffnet und dass Künstlerinnen und Künstler nicht die Kirche verlassen, was häufig geschieht, weil sie nicht andocken können, vielleicht auch manche Vorstellungen zu eng sind. Wie können wir das mit Anbetung und Lobpreis wieder in Verbindung bringen, dass es auch ein kreativ-künstlerisches Geschehen ist, sei es, wenn es um Sprache geht oder auch um musikalischen Ausdruck. Das, was du vorhin auch so schön beschrieben hast, es gehört auch ein Training dazu, ein Besserwerden.
Wir werden jede Folge einen Gast haben und ihm spannende Fragen stellen und sind sehr gespannt auf diese Reise. Wir haben Musiker zu Gast, Anbetungsleiter, Theologen, Singer-Songwriter, einen Kabarettisten.
Ja, und egal, ob du Worship-Liebhaber bist, selber Musik machst in einer Gemeinde, Musiker oder Theologe oder einfach nur Hobby-interessiert bist oder auch vielleicht kritisch distanziert bist, wenn du Fragen hast an das Geschehen, so wie wir eigentlich auch, dann bist du herzlich willkommen, unseren Podcast zu verfolgen, gerne auch zu kommentieren, Feedback zu geben. Wir freuen uns über Austausch mit euch. Wir haben am Ende jeder Podcast-Folge eine Frage, die wir jedem Gast stellen. Und die, Caro, würde ich gerne dir auch jetzt stellen an dieser Stelle. Die grüne Wiese-Frage, die lautet wie folgt. In 5 Jahren, Caro, blickst du zurück auf die Worship- und christliche Musikszene und es ist so gut, dass du unbedingt dabei sein willst. Was ist passiert?
Ich erlebe, dass Menschen in Gemeinschaft zusammenkommen und in ihrer Unterschiedlichkeit zusammen anbeten. Dass jeder so sein darf, wie er ist, dass man nicht bei jedem Punkt die gleiche Meinung haben muss, dass man sein Leben nicht auf gleiche Weise führen muss, dass auch in der Anbetung Menschen schweigen dürfen, dass sie mitgetragen werden vom Klang der Gemeinschaft, dass sie sich darin auch aufgehoben fühlen, also dass eine Offenheit entsteht, eine Weite da ist und dass es auch ein Raum ist, in dem experimentiert werden darf, in dem auch eine gewisse Freiheit herrscht, mal Dinge falsch zu machen, auch Klänge, dass wir nicht nur Worte irgendwie verändern oder anders Dinge beschreiben, sondern dass auch die Musik die verschiedenen Facetten der Seele wiedergibt. Also, dass ich auch leichte Musik habe. Ich erlebe viele Musik sehr anrührend und wünsche mir manchmal auch so ein bisschen mehr Leichtigkeit in den Klängen, dass vielleicht auch mal was stören darf. So würde ich das beantworten. Wie würdest du das beantworten?
Ich träume von einer Kirche, die Musikerinnen, Musiker einlädt, dort kreativ zu arbeiten, auf verschiedenste Art und Weise, dass Künstler Freude haben, sich einzubringen, mit ihren Vorstellungen von Musik und Klängen Lobpreis zu gestalten, dass auch Ressourcen dafür freigeschafft werden, dass das passieren kann, also Zeit und ich sage auch mal Geld in die Hand genommen wird, dass Lobpreis sich wieder neu gestaltet und dass viel Improvisation und Freiheit möglich ist. Und nicht vorgegebene Strukturen und Muster, in die man hineinpassen muss, sondern dass sich das frei entfalten darf. Ich denke an Jazz-Worship, ich denke an viel Instrumental-Improvisation, ich denke an ein freies Musizieren und auch ein freies gemeinsames Singen, in dem viel Platz hat. Und das kann für mich ein Kantatenchor sein, das kann für mich eine Jazzband sein, das kann für mich ein Hip-Hop-Künstler sein. Mhm. Das kann sich in ganz vielen Gestalten äußern. Aber mein Wunsch wäre, dass wirklich, wenn ein Künstler eine Kirche betritt, ein fröhliches Lächeln auf seinem Gesicht ist und er sagt, ja, hier habe ich Bock zu sein und hier kann ich mich einbringen.
Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann würde ich sagen, bis hoffentlich bald. Eure Caroline.
Und eure Susanne.
Das war der Podcast Worship Sofa.
Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom TSC, dem Theologischen Seminar St. Krishona
und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung.
Bis zum nächsten Mal.